Yes. Wir befinden uns ja gerade zur Zeit, wie schon gesehen, in unserer Jakobus-Serie. Tatsächlich ist heute der letzte Tag und wir beenden diese Serie mit dieser Predigt. Und ich habe Kapitel 4 bekommen und freie Themawahl. Wir haben ja heute Morgen schon dieses Kapitel einmal durchgelesen und da ist ganz schön viel drin, oder? Also viel auch Ermahnung, wo Jakobus uns Dinge aufzeigt, wo wir besser werden sollen, aber auch Tipps, wie wir es auch wieder können. Und ich mache es meistens so, wenn ich freie Themawahl habe, dann nehme ich mir erstmal Zeit mit Gott und frage Gott, was möchtest du uns heute sagen? Und deswegen ist das wirklich eine Predigt, die ich vorbereitet habe mit einem Thema, wo Gott ganz klar gesprochen hat, dass es das heute dran ist. Aber ich ermutige euch auch sehr, die anderen Predigten aus unseren anderen Locations euch anzuhören, weil dort echt so viel Wertvolles drinsteckt, was wir hören können. Und deswegen werden alle Predigten wirklich komplett unterschiedlich sein zu Kapitel 4 und 5. Und es lohnt sich wirklich, das sich auch anzuhören oder es auch selbst sich nochmal durchzulesen und zu hören, was Gott so vorbereitet hat. Kennt ihr das, wenn ihr im Kopf so innere Stimmen habt? Irgendwie so ein Kampf im Kopf, den ihr habt. Ich habe mir zum Beispiel jetzt vorgenommen, wieder mehr Sport zu treiben und trainiere mit Jonas Boxen. Ja, ihr müsst aufpassen. Nein, Spaß. Und jedes Mal, wenn ich mir vornehme, auch vor der Arbeit morgens zum Sport zu gehen und meine Tasche gepackt ist, mein Wecker gestellt ist, klingelt morgens mein Wecker und dann fängt dieser innerliche Kampf an, in meinem Kopf. Die Stimmen, die dann sagen, willst du wirklich zum Sport? Du kannst auch theoretisch vielleicht irgendwie später es noch reinschieben und du kannst jetzt noch schlafen, du brauchst deinen Schlaf. Und wenn du heute einfach ein bisschen mehr auf deine Ernährung achtest, passt es auch schon. Und es ist immer wieder so ein innerlicher Kampf, diese Entscheidung zu treffen, ich tue das, was ich mir vorgenommen habe, oder ich bleibe einfach liegen im Bett und schlafe. Es läuft tatsächlich mal so und mal so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, diese innerlichen Stimmen im Kopf oder diese Kämpfe. Und ich glaube, dass es uns oft auch in unserem Glauben begegnet. Und deswegen habe ich meine Predigt auch der innere Kampf genannt. Ich habe euch zwei Punkte mitgebracht, wie wir es nämlich schaffen, unsere Grundmotive und diese Stimmen zu erkennen und sie mit Gottes Willen in Einklang zu bringen. Und deswegen mein erster Punkt, welcher Stimme folgst du? Jakobus schreibt nämlich in Kapitel 4, 1 bis 3, woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, doch steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit den Anliegen nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in verwerflichen Absichten bittet. Das Erbeten soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. In uns herrscht ein Kampf, durch den wir immer wieder gehen müssen. Stimmen, die uns versuchen zu sagen, tu das oder tu das. Und Jesus macht es auch schon in der Bergpredigt deutlich, dass Mord dort schon beginnt, wo wir unseren Bruder einen Idioten schimpfen. Also Mord oder giftige Dinge passieren auch schon in unserem Kopf, wo wir böse Absichten haben. Vielleicht kennst du es auch, es sind so Stimmen, die dir versuchen, immer wieder Dinge reinzuflüstern und dich zu verwirren. Und Jakobus sagt, dass wir meistens unseren selbstsüchtigen Wünschen mehr den Fokus schenken als das, was Gott eigentlich für uns will. Und es gibt verschiedenste Stimmen, auch in dieser Welt, die versuchen, uns zu beeinflussen. Vielleicht unbewusst, vielleicht auch manchmal bewusst. Und ich habe euch einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie diese Stimmen in dieser Welt sein könnten. Zum Beispiel, haben, haben, haben. Ich muss reich sein. Ich will alles kaufen, was ich will. Spenden? Nee, ich brauche mein Geld für mich. Status und Ruhm macht mich bedeutsam. Ich muss Erfolg in diesem Leben haben. Ruhm macht mich nämlich bedeutsam. Gönn dieser Person nicht ihren Besitz oder das, was sie geschafft hat. Fang lieber an, mit anderen schlecht über die Person zu reden. Denn du solltest ihr das nicht gönnen, was sie hat. Deine Ziele und Träume sind wichtig. Egal, ob du über Leichen gehst, schau nicht auf das Wohl der anderen. Schau auf dich. Du musst dich selbst verwirklichen. Mach das, was dir Spaß macht und was dir gut tut. Schau Trash-TV und hol dir da deine Sachen. Pornos sind doch gar nicht schlimm und tun doch niemandem weh. Tu das, was dir Spaß macht. Und solche sind Stimmen aus der Welt, die uns nicht gut tun. Ich glaube, da könnte ich noch viele, 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 viele mehr aufzählen und Beispiele nennen, wo genau solche Dinge unseren Verstand und unseren innerlichen Kampf beeinflussen zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und vielleicht denkst du, nee, mit den Stimmen, die du jetzt genannt hast, damit kann ich mich gar nicht identifizieren, ich bin da gar nicht so angreifbar. Glaube ich trotzdem, dass auch wir Christen immer wieder Kämpfe haben, die wir ja, mittragen. Und zwar können es Dinge sein, wo Gott persönlich in dein Leben gesprochen hat, wo er einen Plan in dein Leben reingesprochen hat, du ihn dir angehört hast, aber doch einen anderen Weg gegangen bist, weil du die Kontrolle über dein Leben haben willst und nicht vertraust, dass Gott die Kontrolle über dein Leben hat. Und genau das hatte ich mal tatsächlich in meinem Leben. Und zwar vor ein paar Jahren hat Gott ganz persönlich zu mir gesprochen und hat mir gesagt, dass ich eine Bibelschule in Hamburg gründen soll. Und es war erstmal für mich richtig spannend und bedeutsam. Ich habe selber in dem Jahr eine Bibelschule besucht und zu der Zeit gab es in Hamburg oder im Norden noch nicht so viele Bibelschulen. Und vieles war hier im Süden und die meisten Leute aus dem Norden sind eben nach in den Süden gezogen, um dort Bibelschule zu haben und zu leben. Und in diesem Jahr hat Gott zu mir gesprochen, ich möchte, dass du eine Bibelschule gründest in Hamburg. Ich fand das mega cool, war zu der Zeit in England, bin zurückgekommen und dachte, yes, Gott hat mir einen Auftrag gegeben und das will ich tun. Doch dann fingen Gedanken in meinem Kopf an, okay, was ist jetzt der nächste Schritt? In Deutschland braucht man eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium, um Geld zu verdienen oder etwas erreichen zu können, etwas aufbauen zu können. Deswegen bewerbe ich mich einfach mal für soziale Arbeit. Das hat irgendwas mit Menschen zu tun und es könnte passen. Und ich habe nicht nach Gott gefragt, was sein nächster Schritt für mein Leben ist. Ich habe angefangen, meine Zweifel, wo ich dachte, ich muss auch irgendwann mal versorgt werden, ich muss Geld verdienen, habe ich die Kontrolle übernommen und meinen Plan gemacht. Deswegen habe ich mich für soziale Arbeit beworben und habe eine Absage bekommen. Stand erstmal da und dachte, Gott, habe ich deine Stimme falsch gehört? Und in Hamburg, ich weiß nicht, wie es hier ist, kann man sich auch nochmal für einen Studienplatz einklagen, wenn man nicht genommen wird. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass man dann angenommen wird. Wenn man nicht angenommen wird, muss man Geld zahlen. Ich habe mich eingeklagt, weil ich dachte, nee, das ist Gottes Plan für mein Leben. Ich soll eine Bibelschule gründen und ich will das tun. Gott, das ist doch dein Plan und deswegen klage ich mich jetzt ein. Ich bin diesen Prozess eingegangen und wurde schon wieder abgelehnt und musste Geld dafür zahlen. Und dann fingen die Gedanken bei mir an, okay, vielleicht hat Gott mich gar nicht berufen. Vielleicht habe ich Gottes Stimme falsch gehört. Und zu der Zeit hatte ich keine Möglichkeit oder keine Zeit mehr, mich für einen anderen Studienplatz zu bewerben und habe dann einfach angefangen zu arbeiten. In so einem netten Deko-Shop, wo ich einfach als Verkäuferin gearbeitet habe. Und dann fingen die Zweifel an. Eigentlich hat mir Gott doch einen Auftrag gegeben, aber jetzt doch nicht mehr. Warum läuft jetzt alles schief? Warum schließen sich die Türen? Aber ich glaube, ich habe mein Fundament in der Zeit falsch aufgebaut. Ich habe nur meine Gedanken in Gottes Plan reingebracht und habe mir einen eigenen Plan festgemacht, wie ich dieses Ziel erreiche. Aber ich habe Gott gar nicht gefragt, was sein nächster Schritt für mein Leben ist, wie ich seinen Auftrag erreiche. Und habe angefangen, ein Fundament mir aufzubauen aus Zweifeln, aus Dingen, wo ich dachte, Gott hat vielleicht nicht zu mir gesprochen. Und auch aus Dingen, wo ich dachte, ich muss mir jetzt einen Plan machen, dass ich später versorgt bin. Ich muss die Kontrolle haben, weil wenn ich keinen Abschluss habe, dann werde ich irgendwann mal es schwer haben, in Deutschland zu arbeiten. Deswegen habe ich mir ein Fundament aufgebaut, wo ich mir versucht habe, meine Kontrolle zu halten und habe den Blick von Gott verloren. Und meistens ist es so wie ein Hausbau. Vielleicht kennt ihr dieses Vergleich, aber es gibt einen Vergleich, wo man sagt, wenn wir ein Haus auf Sand bauen, dann wird es irgendwann mal im Sturm zusammenbrechen oder auch kaputt gehen oder wegrutschen. Aber wenn wir auf einem richtigen Fundament bauen, auf Stein, dann kann es stabil werden. Und Jakobus schreibt in Vers 2, ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht. Aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Dort spricht Jakobus von einem falschen Fundament. Ein Fundament aus Gier, aus Neid, aus Eifersucht, aus Kampf und Streit. Und wenn wir auf so einem Fundament bauen und Gott nicht vertrauen, wird unser Leben irgendwann mal so aussehen. Schön, ne? Leer. Hast du einmal das Bild vor uns, wie das Haus aussieht? Schönes Leben, oder? Wenn wir auf falschem Fundament bauen. Aber Jakobus hilft uns auch in Kapitel 4, das Fundament richtig zu bauen und auf welchem Fundament wir unser Leben auch bauen sollen. Und zwar schreibt er in Vers 8, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Jakobus macht es ganz deutlich, dass wir die Nähe zu Gott suchen sollen und unser Fundament auf Gott bauen sollen. Wir sollen uns auf ihn ausrichten. Und wenn unser Fundament auf Gott ausgerichtet ist und wir ihm vertrauen und ihm nahe sind und ihn fragen, was sind die nächsten Schritte, kann unser Haus oder unser Leben nämlich so aussehen. Dort ist ein richtiges Fundament und deswegen kann dort etwas gebaut werden, was in die Höhe geht, was gesund ist, was stabil ist. Und genau das sagt Jakobus in Kapitel 4. Wir sollen Gottes Nähe suchen und dann baut er das richtige Fundament. Dann ist es das richtige Fundament, wenn wir uns auf Gott ausrichten, wenn wir ihm vertrauen. Und ich habe euch ja schon mitgenommen, wie es ablief mit meiner Berufung, wo Gott zu mir gesprochen hat. Und in der Zeit, wo ich dann eben nur gearbeitet habe, was auch ganz nett war, habe ich irgendwann mal angefangen, meine Zweifel zu überdenken und zu sagen, Gott, irgendwie lässt mich dieser Gedanke nicht los, dass du wirklich etwas mit mir vorhast. Du hast doch so klar zu mir gesprochen, dass ich eine Bibelschule in Hamburg aufbauen soll. Und jetzt stehe ich hier. Und dann wurde es mir bewusst, weil der Heilige Geist mir deutlich gemacht hat, dass ich gar nicht Gott gefragt habe, was der nächste Schritt ist. Ich habe den Auftrag gehört, aber gar nicht gefragt, Gott, wo willst du eigentlich mit mir hin? Was ist der nächste Schritt? Ist es soziale Arbeit oder ist es etwas anderes? Und ich fing an zu beten und habe gesagt, hey Gott, wenn es dein Auftrag für mein Leben ist, wenn es deine Berufung ist, dann lege ich es jetzt vor dich hin und du musst zeigen, was der nächste Schritt ist. Und Gott ist ein Gott, der heute spricht. Und in der Zeit bin ich in die Kirche gegangen und Leute sind auf mich zugekommen und meinten, Julia, ich habe den Eindruck, du sollst Theologie studieren. Die überhaupt gar nicht von meiner Situation wussten. Und dann kam die nächste Person und meinte, Julia, irgendwie sagt Gott, dass du in England studieren wirst. Ich dachte, okay. Dann kam wieder eine Person und meinte, Julia, ich habe schon länger geträumt und gehört von Gott, dass du bald für dein Studium Geld brauchen wirst. Und ich will dich monatlich finanziell unterstützen für dein Studium. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat, aber ich will mich investieren. Und es war so krass zu sehen, wenn wir ein Fundament, unser Leben aufbauen auf das, was Gott sagt und seine Nähe suchen, dann zeigt er uns auch, was die nächsten Schritte sind. Und wir dürfen ihm vertrauen. Und um auch es zu Ende zu bringen, ich habe danach Theologie in England studiert, habe 21.000 Euro gebraucht und habe das von verschiedensten Leuten bekommen, die mich finanziell unterstützt haben, weil Gott es denen aufs Herz gelegt hat. Und ich habe auch, als ich mit der Sprache gestruggelt habe, mein Studium, mein Bachelor in Englisch zu machen, war Gott immer da. Und oftmals war ich sogar Klassenbeste und die Leute waren so, hä, wie kriegst du das hin als Deutsche und wir sind hier Engländer und du schreibst hier bessere Noten. Aber meine Antwort war immer nur, das ist Gott durch mich, das bin nicht ich persönlich. Und ein paar Jahre später hat mir das Studium auch geholfen, eine Bibelschule in Hamburg aufzubauen und hat mir auch die richtigen Kontakte gegeben, mit denen ich das gemeinsam tun konnte. Weil das Gottes Plan für mein Leben war. Und er wollte, dass ich in seinen Plan steppe und nicht ich meinen Plan mache und Gott dort reinquetsche. Lass Gottes Stimme lauter sein in deinem Leben. Lass es nicht die Zweifel sein oder die Lügen oder deine selbstsüchtigen Wünsche, alles unter Kontrolle zu halten, sondern lass Gott in dein Leben sprechen. Es steht nicht umsonst in der Bibel, sei still und schau auf Gott. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei still und erkenne, dass er Gott ist. Was ist dein Fundament? Auf was baust du dein Leben, deine Zukunft, deine Pläne, deine Familie? Auf deine selbstsüchtigen Gedanken oder auf Gott? Jetzt haben wir einen Einblick bekommen, wie wir diese Motive und Stimmen vielleicht erkennen. Aber wie schaffen wir das, in dieser lauten Welt Gottes Stimme klar zu hören? Jakobus geht nämlich in Kapitel 4 noch auf ein zweites Problem ein. Und das lesen wir nämlich in Vers 4 bis 5. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zu Gottes Feind. Meint ihr, denn die Schrift redet umsonst? Gott wacht eifersüchtig über deinen Geist, den er in uns wohnen lässt. Ich finde das krass, was Jakobus dort für Worte findet, aber er macht es ziemlich deutlich. Ein Spagat zwischen der Welt und Gott funktioniert nicht. Ich kann leider keinen Spagat, sonst hätte ich ihn euch vorgemacht. Jakobus sagt ganz klar, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Krass, oder? Und deswegen ist mein zweiter Punkt, schaffe Raum. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und das sehen wir zu oft in dieser Welt, dass die Welt sich Dinge anders denkt, als die Gott sich gedacht hat. Zum Beispiel sagt die Welt, probier dich aus, hab viel Sex, damit du weißt, wer der richtige Partner ist. Und Gott sagt, Sex ist gut, gehört aber in den geschützten Rahmen der Ehe. Die Welt sagt, Lügen ist nicht schlimm. Eine kleine Notlüge tut doch niemandem weh. Gott sagt, Lügen ist eine Sünde und tut uns nicht gut. Die Welt sagt, Lästern ist nicht schlimm. Es macht Spaß und ist sogar therapeutisch bewiesen, dass es den Gruppenzusammenhang mehr zusammenhält. Gott sagt, rede nicht schlecht über den anderen. Behandle ihn, so wie du auch behandelt werden willst. Die Welt sagt, hab viel Erfolg. Geiz ist geil. Gott sagt, vertraue mir. Ich versorge dich. Du sollst ein Segen sein und ich werde dich zum Segen machen. Und so ist es oft, dass wir anfangen, von der Welt manipuliert zu werden und manchmal die Werte der Welt zu glauben und verlieren Gott aus den Augen, was er eigentlich sich dabei gedacht hat, weil diese Stimmen oft so viel lauter sind als die Stimme Gottes vielleicht in deinem Leben. Und die Frage ist, wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist in deinem Leben? In der Bibel steht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gibst du ihm deinen ganzen Tempel oder nur einen kleinen Raum? Oder mit anderen Worten, gibst du ihm dein ganzes Leben oder nur einen kleinen Bereich deines Lebens? Stell dir mal vor, diese Bühne ist dein Leben. Und du stehst hier und sagst, Heiliger Geist, ich lade dich ein, ich will dein Wirken sehen. Ich will, dass du Herr über mein Leben bist. Aber diese Ecke vielleicht nicht, weil da vertraue ich dir noch nicht so richtig und will ein paar Dinge auch selber in meiner Hand haben und möchte hier ein bisschen Kontrolle behalten. Aber sonst breite dich aus in meinem Leben. Also hier sehe ich ein paar Dinge anders, als die Bibel es sagt. Und hier merke ich gerade, habe ich gar nicht so viel Zeit für dich, außer die 1,5 Stunden sonntags im Gottesdienst. Und in der Ecke lebe ich noch ein bisschen in Sünde. Aber hier, in diesem Schlagzeugkasten, dort kannst du dich entfalten, Heiliger Geist. Und jetzt will ich dich erleben. Und oftmals ist es so, dass wir den Heiligen Geist, dass wir Gott in unserem Leben einschränken. Und sein Wirken einschränken. Und erwarten, seine Stimme laut zu hören, aber schaffen gar nicht Raum in unserem Leben, dass der Heilige Geist spricht. Jakobus sagt ganz klar, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Aber wollen wir Feinde Gottes sein? Ich finde das eine ganz schön krasse Aussage. Und ich glaube, wir alle haben schon mal mit der Welt Freundschaft geschlossen. Vielleicht stehen wir auch jetzt gerade hier im Spagat und merken diese Last, wo es anfängt zu ziehen und zu dehnen. Aber diesen Spagat gibt es bei Gott nicht. Der möchte dich ganz. Aber Jakobus macht auch in dem Kapitel 4 klar, wie wir es schaffen, diesen Spagat abzubrechen und uns komplett auf Gott auszurichten. Und zwar schreibt er in Vers 8, nähert euch Gott, dann wird er auch euch nahe sein. Wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Mit anderen Worten, schaffe Raum, näher dich Gott, nimm dir Zeit. Jakobus sagt ganz klar, wir sollen auch umkehren. Wir sollen Dinge in unserem Leben erkennen, die nicht gut laufen. Aber er sagt auch, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir uns ihm zuwenden, wird sich Gott uns zuwenden. Es ist ein Versprechen, was Jakobus da reinschreibt. Wenn wir uns Gott zuwenden, wird sich Gott uns zuwenden. Und ich finde, es zeigt, dass Gott sich nach Beziehung sehnt. Aber es bedeutet auch von unserer Seite die Entscheidung, uns Gott zuzuwenden, ihm näher zu kommen. Denn wenn wir ihm näher kommen, wenn wir seine Nähe suchen, kommt er auf uns zu. Es passiert nicht automatisch. Es ist eine bewusste Entscheidung. Im ersten Teil schreibt er, nähert euch Gott, dann wird er euch auch nah sein. Es ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Wo du Raum schaffen solltest in deinem Leben für den Heiligen Geist. Wo du dir Zeit nehmen darfst, in seinem Wort zu studieren, zu beten. Nicht nur diese 1,5 Stunden am Sonntag, sondern jeden Tag. Und dann baust du auf einem Fundament, was stabil und stark ist. Und es passiert nicht automatisch. Es muss eine bewusste Entscheidung von dir kommen. Und im zweiten Teil des Verses steht, wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Ich finde, das ist nochmal so eine richtige Nackenklatsche von Jakobus und ganz schön harte Worte irgendwie. Aber was ist damit gemeint? Diese Aufforderung von Jakobus meint unsere äußere Handlung, unsere Hände zu waschen, unsere sündhaften Taten vor Gott zu bringen, sie aufzudecken und uns reinigen zu lassen. Und unser Herz zu reinigen bedeutet unsere innere Einstellung, unsere Motive aufzudecken, vor Gott zu bringen und uns reinigen zu lassen. Sünde trennt uns von Gott. Aber wir dürfen auf einen Gott zukommen, der bereit ist, uns unsere Sünden zu vergeben. Der unser komplettes Leben einnehmen möchte, der uns liebt. Aber Jakobus sagt ganz klar, wascht die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen. Und er sagt wieder mit dem Wort, ihr Zwiespältigen, die, die im Spagat stehen zwischen der Welt und Gott. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, unsere Hände zu waschen, unsere sündhaften Taten aufzudecken, vors Kreuz zu bringen und uns reinigen zu lassen von Gott. Aber nicht nur oberflächlich, das, was man vielleicht sieht, sondern auch das, was drin passiert. Weil dort kann sehr viel Gift passieren. Unsere Einstellungen, die wir haben, unsere Gedanken, die wir über die anderen haben, diese Stimmen, die immer wieder es schaffen, diesen innerlichen Kampf zu machen, uns fernzuhalten von Gott. Aber Gott sehnt sich nach deinem Herz, deinem ganzen Herz, nicht nur ein kleines Stück. Und wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir diese Schritte auf Gott zugehen, verspricht er uns, uns nah zu sein und sich uns zuzuwenden. Nur du musst Raum schaffen. Und ich finde diese Botschaft, die Jakobus in Kapitel 4, aber auch den ganzen anderen Kapiteln schreibt, ist heute immer noch so relevant für uns. Es ist nicht nur für die Leute damals geschrieben, sondern Gott spricht durch das Wort auch heute zu uns. Denn wir machen dieselben Fehler wie die Menschen damals auch. Vielleicht sieht es anders aus. Aber Gott ist derselbe. Und Gott gibt sein Versprechen immer noch. Wir sollten unsere Prioritäten überprüfen. Woran hängt dein Herz? Hängt es an Gott? Gibst du dich komplett hin? Oder hast du Dinge, die dir vielleicht bewusst werden, wo es teils noch an der Welt hängt? Welche Stimmen sind in deinem Leben laut? Wer hat die Kontrolle über dein Leben? Ist es Gott oder bist du es selbst? Versuchst du die Dinge menschlich selbst in den Griff zu halten? Oder vertraust du Gott, dass er es gut mit dir meint und dass er seine Pläne mit dir vollenden wird? Wie viel Raum gibst du dem Heiligen Geist? Darf der Heilige Geist dich korrigieren? Wem gibst du die Priorität in deinem Leben? Welche Hände und welche Herzen musst du vielleicht noch reinigen in deinem Leben? Gibt es vielleicht konkrete Sünden in deinem Leben oder falsche Motive, wo du dich Gott zuwenden musst und Vergebung annehmen darfst? Du musst nicht von Gott getrennt wohnen oder im Spagat leben. Du darfst mit ihm unterwegs sein. Überleg nochmal vielleicht, in welchen deinen Bereichen im Leben hast du dich der Welt zugewandt und hast den Blick auf Gott verloren. Und ich will dich einladen, heute eine bewusste Entscheidung zu treffen, dass wir uns gleich Zeit nehmen, im Lobpreis den Heiligen Geist einzuladen. Und wir als Tempel uns öffnen, dass er uns komplett einnimmt. Da, wo wir Dinge noch verschließen vor Scham, weil wir Angst haben, uns da zu outen vor Gott. Hey, heute ist der Moment, wo du diese Tür öffnen darfst und Gott dich heilen möchte, Gott Vergebung aussprechen möchte. Der Heilige Geist klopft heute an deinem Herzen. Und ich lade dich ein, dass du Gastgeber bist und deine Tore öffnest und ihm dein ganzes Leben gibst. Wir werden auch gleich ein Gebetsteam haben, die hier vorne rechts und links stehen. Und wenn du Dinge auf deinem Herzen hast, wo du sagst, hey, hier lebe ich in Sünde. Wir alle sind nicht perfekt. Du bist nicht der Einzige, die Einzige, die in Sünde lebt. Aber es ist gut, wenn wir diese Dinge ans Licht bringen. Weil dann hat der Feind keine Macht mehr, dich runterzuziehen und irgendwelche Lügen reinzusprechen, dass du es nicht wert bist, dass du dich schämen musst und dich immer wieder versucht, weiter in diese Dunkelheit zu ziehen. Hey, heute ist der Tag, wo du diese Dinge ans Licht bringen darfst. Wenn du nicht weißt, wie du den Heiligen Geist einladen kannst, dann lade ich dich auch ein. Hey, wir sind Familie. Das Gebetsteam ist offen, mit dir zu beten und gemeinsam den Heiligen Geist einzuladen. Raum in dich zu nehmen. Aber lass uns gleich im Lied wirklich ausstrecken und auch hinhören, was Gott persönlich zu uns sprechen möchte, wo er Dinge vielleicht aufdecken möchte, wo er Dinge korrigieren möchte, wo er Raum einnehmen möchte. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute genauso klar sprichst wie damals. Ich danke dir, dass du uns ein Versprechen gegeben hast, wenn wir uns dir zuwenden, dass du dich uns zuwendest. Du bist ein Gott, der mit uns in Beziehung leben möchte. Aber ich bete, dass heute auch diese bewussten Entscheidungen getroffen werden. Eine neue Entscheidung für dich. Eine neue Entscheidung, dir näher zu kommen. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du jetzt Dinge aufdeckst, dass du sprichst, dass du Begegnung schenkst, da wo wir noch mit Dingen strugglen, dass du kommst und uns frei machst, dass der Feind keine Macht hat über irgendein Leben hier im Raum oder über dem Stream, sondern du bist ein Gott, der heute noch Wunder tut. Und wir laden dich ein, wir wollen diese Wunder erleben in unserem Leben und wir wollen heute eine bewusste Entscheidung treffen vom Spagat zu dir, weil wir dich nicht als Feind haben wollen, weil wir wissen, dass du ein liebender Gott bist. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Nimm Raum ein. Und wir wollen dich uns ganz hingeben. Schenk uns auch Möglichkeiten in der Woche, wo du immer wieder uns erinnerst, uns Zeit zu nehmen, still zu werden und zu erkennen, dass du Gott bist. Richte unsere Herzen aus. Wir laden dich ein. Amen.